Hallo meine Lieben, heute gibt es schon die nächste Folge unserer vergessenen Märchen. Ich hatte neulich ja gefragt, ob ihr damit weitermachen wollt und das Feedback war wirklich super gut, da habe ich mich unwahrscheinlich gefreut, weil das ja auch immer für mich heißt, dass ich richtig gelegen habe mit meiner Spürnase für die Hörbücher. Und heute mit dabei sind drei ganz, ganz tolle Geschichten. Einmal die drei Schwestern von Robert Reineck, dann haben wir das gläserne Häuschen und ein Schelmenmärchen. Ich wüsste nicht, welche der Geschichten mir am besten gefällt. Ich finde sie alle drei ganz tolle Märchen und ja, wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, dann wisst ihr ganz genau, was ihr tun müsst, wenn ihr noch kein Gratis-Abo habt, nämlich einmal auf den roten Knopf klicken und dann euch zurücklehnen, entspannen und einfach nur noch genießen. Tschüss!
Die drei Schwestern. Ein reicher Landmann war gestorben und hatte seinen drei Töchtern Salome, Cordula und Ursula ein hübsches Vermögen, einen schönen Bauernhof und viele Hufen wohlbestelltes Getreideland hinterlassen. Leider waren die drei Schwestern gerade das Gegenteil von ihrem braven Vater. Der Mann hatte stets ein offenes, fröhliches Gemüt gehabt und war allzeit ein Freund und Wohltäter der Armen gewesen. Seine Töchter dagegen waren engherzige, habsüchtige und neidische Geschöpfe, die ihren Mitmenschen weder Freude noch Wohlstand noch guten Namen gönnten. Aber auch ihrem eigenen Leibe entzogen sie aus schmutzigem Geiz jeden heiteren, unschuldigen Genuss und bereiteten sich das kümmerlichste Leben. Von der ganzen Erbschaft, die der Vater ihnen hinterlassen hatte, behielten die Töchter nur Silber und bares Geld, um es in ihrem Kasten zu verschließen. Dagegen verkauften sie Haus und Hof, Land und Herden, legten das dafür gelöste Geld zu ihren anderen Schätzen und wählten zu ihrem Aufenthalt einen kleinen, engen Schafstall im Felde, den sie sich notdürftig zur Wohnung einrichten ließen und zu dessen Wächter sie den alten Kettenhund ihres Vaters mitnahmen. Schon an dem Anzuge der drei Jungfrauen konnte man ihre Sparsamkeit erkennen, denn ihre Kleider waren abgetragen und vielfach geflickt. Salome, die Älteste, kleidete sich ganz schwarz, Cordula schwarz und grau und Ursula, die Jüngste, die sich noch bisweilen etwas mehr als die beiden anderen erlaubte, trug zu ihrem schwarzen Kleide doch wenigstens einen weißen Kragen und weiße Manschetten. Freilich war diese Wäsche nicht immer die sauberste zu nennen, denn gute Wäsche braucht Seife, und Seife kostet Geld. Und das Geld sollte doch nun einmal, wo irgend möglich, gespart werden. Fragte man die Schwestern, warum sie sich in so dunkle und trübselige Farben kleideten, so sagten sie, sie täten es, weil sie es für sittsamer hielten, wenn Jungfrauen keine prunkenden und bunten Kleider trügen. Doch das war eitel Heuchelei, denn sie taten es nur deshalb, weil schwarze Kleider gegen Sonne, Staub und Flecken länger vorhalten. Wie es aber in Küche und Speisekammer der drei Jungfrauen bestellt war, wollen wir lieber gar nicht untersuchen. Beim Anblick ihres Mittagstisches würde wohl manchem der Appetit für lange Zeit vergangen sein. Nur an einem einzigen Tage im Jahr taten sie sich gegen ihre Gewohnheit etwas Absonderliches zugute. Nämlich am 1. Mai. An diesem Tage waren alle drei Schwestern, wenn auch in verschiedenen Jahren, geboren. Kaffee und Kuchen waren die Genüsse, in denen sie an diesem Tage schwelgten und wodurch sie sich für die Entbehrungen des ganzen Jahres entschädigten. Nimmermehr hätten sie sich diese Leckereien erlaubt, wenn sie dafür Geld hätten ausgeben müssen. Das hatten sie aber nicht nötig. Ihr Onkel war nämlich ein reicher Gewürzkrämer in der Stadt. Der pflegte ihnen aus alter Familienanhänglichkeit, das alles zu ihrem Geburtstage zu schenken. Nun geschah es, dass wieder einmal der 1. Mai erschienen war. In diesem Jahre fiel er gerade auf den Sonntag. Es war ein schöner, sonniger Frühlingsmorgen. Aus der Kirche klang feierlich der Ton der Orgel und der Gesang der Dorfgemeinde durch die heitere Luft. Die drei Schwestern waren nicht in der Kirche. Alle ihre Gedanken richteten sich einzig und allein auf die Zubereitung ihres Festmahles. In dem kleinen Winkelkämmerchen, das zur Küche eingerichtet war, hatte jede von ihnen vollauf zu tun. Salome saß da und hielt ihre Kaffeemühle mit den Knien fest. Das Rasseln und Knarren der Mühle klang in ihren Ohren viel erbaulicher als der fromme Gesang der Gemeinde. Cordula stand am Feuerherde, und das Summen des kochenden Wassers war eher eine festlichere Musik als der Klang der Kirchenorgel. Ursula bewegte schwatzend ihre Zunge, ebenso schnell wie ihre Hand und die Rute, mit der sie den würzigen Kuchenteig einrührte und das Weiße vom Ei zu Schaum peitschte. Das war die Sonntagspredigt, mit der sie ihre Schwestern erbaute. Endlich brodelte der Kaffee im Feuer und die Kuchen knisterten im Fett. Ein Zeichen, dass die ersehnte Mittagsstunde gekommen war. Die Luft draußen war mild, warm und erquicklich. Die Schwestern beschlossen, ihre Mahlzeit unter dem alten offenen Strohschuppen einzunehmen, der sich hinter ihrem Häuschen befand. Man konnte dort über die sumpfigen Wiesen nach dem Walde hinaussehen, ohne von anderen Menschen gesehen zu werden. Denn die Wiesen waren von Gräben und Dornhecken umgeben und kein Fußweg führte darüber hin. Nichts in der Welt wäre den Jungfrauen entsetzlicher gewesen, als wenn sie von den Bewohnern des Dorfes bei ihrer Geburtstagsfeier belauscht worden wären. Die Leute hätten sie ja für reiche Damen halten müssen, wenn sie solchen Aufwand erblickten. Schnell wurde der Festraum in Ordnung gebracht. Salome bedeckte einen halbzerbrochenen Futterkasten mit einer alten blauen Küchenschürze. Das war die Festservierte. Cordula holte aus der Kammer die Sitze, einen Küchenschemel, einen Lichtkasten und einen uralten mächtigen Lehnstuhl herbei. Letzterer hatte aber nur drei Beine. Von diesen pflegte das eine beim Tragen jedes Mal samt seiner Querleiste aus den Fugen zu gehen. Die gute Cordula musste dann gewöhnlich erst die schadhaften Stellen mit Steinen zurechtklopfen und das fehlende Bein durch untergelegte Klötze künstlich ersetzen. Nachdem so alles geordnet, ward das Mahl aufgetragen. Nun begann die eigentliche Geburtstagsfeier. Diese bestand aus nichts anderem, als dass die ausgehungerten Schwestern nach Herzenslust aßen, tranken und schwatzten, wobei sie keinen Augenblick Zeit behielten, sich in der grünen Frühlingslandschaft umzusehen, die vor ihren Blicken dalag. Sie bemerkten es nicht, wie luftig die leichten, hellen Wolken, gleichweißen Schäfchen am Himmel in der warmen Sonne spielten. Wie einige Apfelbäume nah bei ihrem Schuppen in voller roter Blüte prangten. Wie die Wiese voller bunter Blumen leuchtete. Wie die Füllen auf der Weide sprangen und die Vögel in den Lüften sangen. Wie die Bienen sogen und von Blume zu Blume die Käfer flogen. Sie schwatzten immerzu. Und plötzlich ertönte in einiger Entfernung von ihnen, hinter einer hohen Dornhecke, ein starkes Husten. Die Schwestern wandten die Köpfe nach der Richtung, wo sie das Geräusch gehört hatten. Da sahen sie aus dem Dorngebüsch einen alten Bettler hervortreten. Nie, solange sie hier wohnten, war durch jene Hecke ein Mensch jemals durchgedrungen. Langsam setzte der Mann seine Krücken nach dem Strohschuppen, in dem die Jungfrauen saßen, in Bewegung. Überrascht von einem so unerwarteten Besuche, fuhren die Jungfrauen empört in ihren Sitzen auf.
»Zugedeckt, ehe er unser Mittagsbrot sieht«, rief Salome der Schwester Cordula zu.
Sogleich fasste diese die Zipfel der Schürze und schlug sie über Teller, Kannen und Tassen zusammen. Ursula sprang vor den Tisch hin und breitete ihr enges Kleid möglichst nach beiden Seiten aus, um den Tisch zu verdecken, damit der Mann auch nicht die geringste Ahnung davon haben sollte, welchen unerhörten Aufwand sie hier trieben. Indes war der Bettler herangekommen. Demütig zog er die Pelzkappe von seinem ehrwürdigen schneeweißen Haupte und murmelte einige bittende Worte.
»Was hast du hier zu tun?«
schrien die Jungfrauen ihm entgegen.
»Nur ein Pfennig oder ein paar Brosamen von eurem Tische da«,
sprach der Alte mit sanfter Stimme.
»Was, Tisch?« eiferte Salome. »Unverschämter Herumtreiber! Auf dem Tisch ist nichts, gar nichts für dich!« »Wir haben selbst nichts zu essen«,
schrie Cordula.
»Auf der Stelle, pack dich fort!«
So fuhren sie von allen Seiten den Armengreis an, als sich plötzlich ein leichter Windstoß erhob und die blaue Schürze auseinanderwehte, so dass das Mahl in seiner vollen Lockung aufgedeckt ward. Wie das der Bettler sah, schlug er die Hände vor Erstaunen zusammen.
»Ach, du lieber Himmel«, rief er, »so kostbare Gottesgaben! Und das nennt ihr nichts? Hätte ich, armer, hungriger Mann, nur den Abfall davon, wie sollte mir das schmecken?«
Unterdessen hatten die Schwestern heimlich die Köpfe zusammengesteckt. Sie besprachen sich leise, was wohl zu tun wäre, um den Mann loszuwerden. Sie stießen dabei immer von Zeit zu Zeit harte Worte gegen ihn aus, da er nicht von der Stelle gehen wollte.
»Bedenkt doch, liebe Grauen«, rief der Greis, »bedenkt doch, dass heute ein Sonntag ist. Schaut hin, wie der liebe Gott ringsumher die hungrigen Tierlein ernähret, wie er die Vögel mit Blättern speist, die Bienen mit frischem Blütenstaub erquickt und die Herden mit jungem Grase füttert. Bedenkt doch, liebe Damen, ein Almosen, das ihr einem armen, schwachen Manne gebt, ist auch ein Gottesdienst. Steht ja doch in der Bibel geschrieben, wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl.«
Die Schwestern flüsterten noch eine Zeit lang fort. Endlich sprach Salome zu dem Mann,
»Alter, du batst uns erst um den Abfall von unserem Mahle, den wollen wir dir geben. Dann aber mach, dass du fortkommst. Ursula«,
rief sie hierauf zu ihrer Schwester,
»geh doch hinein in die Küche und hole dem Mann das, was in dem grauen Topf auf dem Fensterbrett steht.«
Ursula ging ins Haus und kam bald wieder zurück. Sie trug unter ihrer Schürze etwas verdeckt und rief dem Bettler entgegen,
»Komm, Alter, halt deine Mütze auf!«
»Gott vergelt's euch nach eurem Willen, und geb euch das hundertfach wieder, was ihr mir heute gebt«,
sprach der Bettler. Mit zitternder Hand hielt er seine Pelzkappe hin. Und Cordula schüttete aus dem Topf, den sie verdeckt gehalten hatte, etwas in seine Mütze hinein. Der Alte sah eilig nach, was er wohl bekommen habe. Er stutzte. Er mochte seinen Augen nicht trauen. Aber so viel er auch darin herumfühlte und wühlte, es war und blieb nichts anderes als leere Eierschalen.
»Das für mich?« rief er.
Und sein mildes, blasses Gesicht war plötzlich von Zorn durchglüht.
»Für wen denn sonst, du Schwachkopf?«
fuhr Ursula ihn an.
»Das für mich?«
rief der Alte mit noch stärkerer Stimme. Dabei warfen seine dunklen Augen einen stechenden Blick auf die Weiber.
»Unverschämte Herumtreiber«, schrien diese ihn an. »Wärest du wirklich so hungrig, wie du sagst, so würdest du uns danken und die Schalen dir zum Mehl zerreiben und dir damit den Hunger stillen. Du verdienst keine Wohltaten, du Taugenichts.«
»Das für mich?«
rief der Alte zum dritten Mal. Aber jetzt, mit einem so durchdringenden, schneidenden Ton und von einem so stechenden Blick seiner Augen begleitet, dass die drei Schwestern vor Schrecken erbleichten. Doch bald fassten sie sich wieder und riefen ihm zu, wenn er sich nicht auf der Stelle fortpacke, so würden sie den Kettenhund holen und ihn weghetzen. Da reckte sich der Alte hoch auf. Seine Gestalt wurde die eines Riesen, seine Augen rollten wie glühende Kohlen. Sein weißes Haar sträubte sich wie die Mähne eines zornigen Löwen. Mit zuckender Hand ergriff er die Eierschalen in seiner Mütze und rief mit furchtbar donnernder Stimme,
»Nein, nicht für mich, für dich und für dich!« »Und für dich sind diese Gaben!«
Dabei warf er die Eierschalen den drei Schwestern der Reihe nach ins Gesicht. Alsdann fasste er die Krücken mit starken Händen, schwang sie hoch in der Luft über den Köpfen der Jungfrauen und sprach,
»Ihr Hartherzigen, die ihr so eure armen Mitmenschen behandelt, ihr seid nicht wert, noch länger als Menschen zu leben auf dieser schönen Erde. Lebt, aber werdet das, wozu ihr euch selber gemacht habt durch eure Habgier, eure Hartherzigkeit und eure Neid. Hört auf, Menschen zu sein!«
Die Schwestern hatten bei diesen Worten, vor Angst und Scham, die Blicke zur Erde gesenkt. Als sie die Augen wieder aufschlugen, war der Bettler verschwunden. Keine Spur war mehr von ihm zu sehen. Sie glaubten, sie hätten das, was sie eben erlebt, nur geträumt. Aber ein heftiges Jucken und Brennen an der Stirn machte, dass sie bald mit der Hand nach den brennenden Stellen hinfassten. Da fühlten sie, wie die ihnen an den Kopf geworfenen Eierschalen noch immer festklebten. Sie versuchten es, sie von der Stirn abzulösen. Vergebens, die Schalen saßen fest, als wären sie mit der Stirnhaut verwachsen. Schreck, Angst und Gewissensbisse bewirkten, dass die Jungfrauen von ihrem Festmahlen nicht das Geringste mehr anrühren konnten. Sie fühlten sich krank an allen Gliedern, und zitternd und schweigend deckten sie den Tisch ab und begaben sich in ihre Kammer. Ohne ein Wort miteinander über das Erlebte zu sprechen, legte sich jede von ihnen in ihr Bett, und bald waren alle drei in tiefen Schlaf versunken. Mehrere Tage waren seit dieser Begebenheit verflossen. Die Bewohner des Dorfes hatten in dieser Zeit von den drei Schwestern nichts gehört, noch gesehen. Die Tür des Hauses war verschlossen geblieben. Nur der arme Kettenhund auf dem Hofe hatte den letzten Tag so jämmerlich geheult und gewinselt, dass die Leute, die dem Hause zunächst auf dem Felde beschäftigt waren, es nicht länger anhören konnten. Sie entschlossen sich hinzugehen und nachzusehen, was es da gäbe. Wie sie auf den Hof kamen, fanden sie das arme Tier fast verhungert daliegen. Man sah es ihm an, dass es mehrere Tage nichts gefressen hatte. Die Leute pochten an die Haustür, aber niemand öffnete. Sie klopften an die Fenster, aber im Hause blieb alles still. Sie schauten durch die Fenster in die Stube hinein, aber kein Mensch war drin zu sehen. Nachdem die Leute das Pochen und Rufen immer und immer wiederholt hatten, ohne Antwort zu bekommen, zeigten sie die Sache beim Amtmann an. Der begab sich auch sogleich mit einem Schlosser zu dem Hause hin und ließ die Türen mit Gewalt öffnen. Man ging durch Stube, Kammer und Küche, aber keine menschliche Seele war zu finden. Zuletzt hob man die Bettdecken auf, in der Meinung, die Schwestern könnten vielleicht darunter liegen. Auch da war keine Jungfrau zu sehen. Aber statt ihrer lag in jedem Bette ein großes Vogelei. Man deckte ruhig die Decken wieder darüber, der Amtmann versiegelte von Gerichts wegen das Haus und ließ in dem Amtsblatte bekannt machen, dass jeder, der über die vermissten drei Schwestern etwas erfahren würde, es in der Amtsstube anzeigen sollte. So vergingen mehrere Monate, und kein Mensch wusste über die Vermissten Nachricht zu geben. Nun kam die Heuernte heran, und die Bauern schnitten in der Nähe des verlassenen Hauses ihr Gras. Da sahen sie eines Tages, zu ihrem großen Erstaunen, wie durch eine zerbrochene Fensterscheibe jenes Hauses ein Rabe, eine Krähe und eine Elster herausgeflogen kam. Die drei Vögel hatten silberne Ketten um den Hals und im Schnabel blanke Löffel und Geldstücke. Und damit flogen sie in den nächsten Wald. Nach einer Stunde kamen sie dann wieder zurückgeflogen, schlüpften durch die zerbrochene Scheibe in die Kammer zurück und bald flogen sie wieder, gerade wie vorhin, mit Silber und Gold im Schnabel heraus und geradewegs dem Walde zu. So ging das von Stunde zu Stunde, bis es Abend wurde. Auch dieses zeigten die Bauern auf der Amtsstube an. Der Amtmann, wie er ihren Bericht anhörte, schüttelte nachdenklich den Kopf und sprach,
»Den Tieren muss ihr Handwerk gelegt werden.«
Sogleich begab er sich mit den Gerichtsdienern zu dem verlassenen Hause.
»Die Vögel sind drin«,
riefen die Mäher dem Amtmann entgegen, als er auf das Haus zuschritt.
»Wir haben die Laden des Fensters zugemacht, durch das sie hineinflogen. Da sind sie drinnen gefangen.«
Behutsam öffnete man nun die Tür. Als aber der Amtmann mit seinen Begleitern in die Stube trat, brausten der Rabe, die Krähe und die Elster an den Köpfen der Gerichtspersonen vorbei, dass dem einen die Perücke, dem anderen der Hut vom Kopfe fiel. Und fort waren sie. Die Stube ward nun durchsucht. Da fand man auf dem Tisch ein offenes Kästchen, worin sich noch einige Taufmünzen und silberne Löffel befanden. Offenbar hatten die Vögel die übrigen Gegenstände daraus schon fortgeschleppt. Bei näherer Besichtigung entdeckte man aber in dem Kästchen noch einen verborgenen Raum, in dem sich ein versiegeltes Papier vorfand. Die Schrift enthielt den letzten Willen, den der Vater der drei Schwestern mit eigener Hand niedergeschrieben und worin er sein halbes Vermögen den Armen im Dorfe geschenkt hatte. Und all das Geld hatten die bösen Schwestern für sich behalten.
»Wo aber mögen die Weiber das Geld alles hingetan haben?«
fragte nachdenklich der Amtmann.
In dem rief der Gerichtsdiener, »Sehen Sie doch schnell, Herr Amtmann, durch jenes Fenster, da sitzen die drei Vögel auf dem Stein unter dem Nussbaum und scharren und picken in die Erde, als wollten sie in aller Eile noch etwas herausholen.«
Rasch wurden nun Spaten und Brecheisen herbeigeholt, und die Männer begaben sich zu dem Stein, wo die Vögel saßen. Diese flogen scheu von ihrem Platze auf, als sie die Leute kommen sahen. und unter lautem Krächzen und Schreien setzten sie sich auf einen dürren Zweig des Nussbaums, von wo sie alles sehen konnten, was unten vorging. Man grub an der bezeichneten Stelle nach und richtig fand man bald in der Erde einen großen eisernen Topf mit lauter blanken Talerstücken. Das war offenbar das Geld des reichen Bauern, das seine drei geizigen Töchter hier vergraben hatten. Schon bückten sich die Leute, um den Topf aus der Erde zu heben. Da flogen plötzlich die drei Vögel mit wütendem Geschrei von ihrem Ast herunter und sausten den Männern mit solcher Wut um die Köpfe, als wollten sie ihnen die Augen aushacken. Zufällig aber war mit den anderen Leuten auch der Jäger des Ortes auf den Hof gekommen, um zu sehen, was es da gäbe. Wie der die Bosheit der drei Tiere erblickte, machte er einen kurzen Prozess, nahm seine Jagdflinte von der Schulter und schoss sie gegen die wütenden Tiere ab. Da aber mit Fleiß die Flinte hochhielt, damit er nicht auch die Männer treffen möchte, die den Schatz ausgruben, ging die Kugel in die Luft, ohne die Vögel zu treffen. Und dennoch hatte sein Schuss den besten Erfolg. Die Vögel kamen dadurch in solche Angst, dass sie auf und davon flogen. Man sah sie weit hinten im Walde verschwinden. So ward nun der Schatz ruhig aus der Erde geholt. Und weil von den drei Schwestern nichts weiter zu hören und zu sehen war, wurden nach einem Jahre all die blanken Taler, die sich in dem eisernen Topf befanden, und alles übrige Hab und Gut der bösen drei Weiber an die Armen im Dorfe verteilt. Tja, wo aber sind denn die drei Schwestern geblieben? Das will ich euch sagen. Der alte Bettler, der den drei Jungfrauen die Eierschalen an die Stirne geworfen hatte, war niemand anders gewesen als ein mächtiger Erdgeist, der die Macht hatte, böse Menschen in Tiere zu verwandeln. Nachdem er seine Zauberworte über die drei Schwestern ausgesprochen, hatten diese mit den Eierschalen an der Stirne sich in ihre Betten gelegt, und da waren sie zu Eiern verwandelt worden. Und aus den Eiern waren nach wenigen Tagen die drei Vögel herausgekommen, die nun ihre Schätze so viel wie möglich in den Wald zu retten suchten. So war die schwarze Salome in einen Raben, die grau-schwarze Cordula in eine Krähe und die schwarz-weiße Ursula in eine Elster verwandelt worden. Noch immer haben diese drei Vögel eine besondere Gier nach goldenen und silbernen Dingen, nach Geld und nach Schmuck. Und wo sie irgend dergleichen sehen, denken sie, es wäre von dem ihrigen und schleppen es in ihr Nest. Noch immer scharren sie in der Erde und meinen, es könnte vielleicht an der Stelle jemand ein Geldstück verloren haben, das sie gerne finden möchten. Und weil sie als Menschen immer so widerwärtig über ihre Mitmenschen gesprochen haben, so krächzen sie noch als Vögel fortwährend mit heiserer Stimme. Und die schwatzhafte Elster am allermeisten. Das gläserne Häuschen. Wenn heute eine holde Fee käme und uns bis zu einer bestimmten Zeit die Erfüllung eines Wunsches zusicherte, ach, was würden da für sonderbare Wünsche laut werden? Ein Pferd, riefe der eine, und langes Haar eine andere. Eine dritte wünschte sich gar einen neuen Mann, während der vierte unbedingt alle Tage Honigbrot haben möchte. So ist's noch und ist's immer gewesen. Im geeigneten Augenblick fällt keinem etwas Gescheites ein. Wie aber einmal einem braven Handwerksmeister ein sonderbarer Wunsch zum Glück ausgeschlagen ist, davon will ich heute erzählen. Da lebte mit seiner Frau in einem kleinen, vom Vater ererbten Häuschen ein Tischler. hatte reichlich Arbeit und wäre soweit ganz zufrieden gewesen, wenn ihm nicht seine Frau das Leben ein wenig verbittert hätte. Die war aber durchaus keine Xantippe, war auch nicht unfreundlich oder hässlich, nein, ein hübsches, sanftes Weibchen war's. Aber weiß der Himmel, wie es zuging, sie konnte ihre Wohnung, ihre Kleider, ihre Schränke einfach nicht in Ordnung halten. Konnte der Mann seine Sachen nicht finden, so sprang sie gar eifrig herzu, kehrte das Unterste zu Oberst und brachte das Gesuchte schließlich aus irgendeinem Winkel hervor, wo es niemand vermutet hätte.
»Was meinst du, wo es war?« fragte sie lachend den Mann. »In der Ofenröhre hat's gesteckt. Meiner treu, weiß ich doch selbst nicht, wie es gerade dahin gekommen ist.«
Und das sagte sie stets so treuherzig, dass der Mann ihr wirklich nicht böse sein konnte. In der ersten Zeit seiner Verheiratung hatte er Späße darüber gemacht, mitgelacht, ja, auch mitgesucht, aber allmählich war ihm die Sache zu bunt geworden. Er ärgerte sich, wenn ihm heute dies und morgen das fehlte. Er hielt lange Reden oder schalt gewaltig. Aber das hatte alles nur den Erfolg, dass seine kleine Frau anfing, herzzerbrechend zu schluchzen und hundertmal versprach, sich zu bessern. Sie besserte sich aber nicht. Und nach wie vor musste der arme Tischler Hansemann auf der Suche nach seinen 7 Sachen sein. Endlich hatte er das Reden und Ärgern aufgegeben. Er wollte Frieden im Hause haben, und da er seine Frau herzlich lieb hatte, hoffte er, durch sein gutes Beispiel und Güte und Freundlichkeit sie am Ende doch noch von ihrem bösen Fehler zu heilen. Als aber auch das nichts verfing und es immer grausiger in dem Hause aussah, da wurde der Meister ein stiller, trauriger Mann, der seine Arbeit tat, sich sonst aber lieber in Feld und Wald aufhielt als in seinen eigenen 4 Pfählen. Es war an einem Frühlingsabend, als Meister Hansemann einsam in seiner Werkstatt saß und trüben Gedanken nachhing. Draußen sproßte das junge Gras, und die Schwalben, die am Tage gar emsig ihr Nest ausgebessert hatten, saßen jetzt einträglich beisammen und zwitscherten sich noch leise etwas ins Ohr. Ringsum war es still und friedlich, und dem Meister ward das Herz schwer, wenn er an sein eigenes, friedloses Heim dachte. Ein feiner Luftzug ließ ihn aufsehen. Da stand vor ihm ein winziger Geselle, dem ein grauer Bart bis ans Knie reichte. Als der Tischler erschrocken aufspringen wollte, legte der Kleine die Hand an die Lippen und machte Psst. Langsam kam er näher.
»Es darf mich niemand sehen. Ich bin ein Moosmännchen und wohne draußen im Walde.«
Hansemann sah ganz entsetzt aus, denn er wusste, dass die Moosmännchen ganz böse Gesellen waren. Was wollte solch ein Wicht in seinem Hause? Der las ihm die Gedanken von der Stirn.
»Du brauchst dich nicht zu fürchten«, sagte er,
und seine Stimme klang traurig.
»Ich komme nicht in schlechter Absicht. Ich will dich um etwas bitten. Ich weiß, du bist ein Mann, der schweigen kann, und das musst du. Kein Mensch darf es erfahren. Du sollst mir einen Sarg machen. Außen muß er schneeweiß sein und innen mit rosenroter Seide ausgeschlagen. Und ein Kistchen von rosenroter Seide muß darin sein und eine Decke. Aber bis morgen Nacht um 12 Uhr muß ich ihn haben. Willst du das übernehmen?«
Und als der Tischler zauderte, fügte der Zwerg rasch hinzu,
Es wird dein Schade nicht sein, nur musst du ihn selbst und ganz allein nach dem Sieben-Eichen-Platz bringen. Dort an der dritten Eiche von rechts stellst du ihn hin und wartest. Bring auch einen großen Spaten mit, es muss tief gegraben werden. Noch eins, länger als 50 Zentimeter darf der Sarg nicht sein.
Langsam schritt das Moosmännchen rückwärts.
»Es wird dein Schade nicht sein«,
flüsterte es noch einmal. Als es verschwunden war, atmete der Tischler auf.
»Tu ich's oder tu ich's nicht?«
sagte er halblaut.
»Tu ich's nicht? Wer weiß, was mir der boshafte Kerl dann für Schabernack antut, und tu ich's? Wie fang ich's dann an, es so heimlich zu machen?«
Aber er tat's doch. In der Frühe des nächsten Morgens besorgte er die rote Seide und machte mit vieler Mühe die Kissen selbst zurecht. Und ob seine Frau es auch noch so dringlich fragte, was er eigentlich in der verschlossenen Werkstatt treibe, er verriet nichts. Frau Hansemann war nicht übermäßig neugierig. Aber als ihr Mann nachts um 23:30 fortging mit einem Paket unter dem Arm und einem Spaten, ja, da schaute sie ihm doch sehr verwundert nach. Ja, sie machte sogar ein paar Schritte vorwärts, um ihm nachzuschleichen. Aber ein feiner Regen sprühte ihr ins Gesicht. Überdies war sie müde und ein wenig furchtsam. Da ließ sie's lieber, legte sich in ihr Bett und schlief seelenruhig ein. Unterdessen wanderte der Tischler mit seiner Bürde dem Wald zu und hielt nicht eher an, als bis er den vorgeschriebenen Platz erreicht hatte. Leise tröpfelte der Regen herab. Das war das einzige Geräusch ringsumher. Er wartete geduldig eine ganze Weile. Als sich aber niemand sehen ließ, wollte er sich endlich ärgerlich wieder auf den Heimweg machen. Husch raschelte es hinter ihm, husch raschelte es vor ihm. Glühwürmchen leuchteten auf, und im Nu war der ganze Platz erfüllt mit kleinen Gestalten, die alle sehr ernst, fast bekümmert aussahen. Jetzt kam der Wichtelmann, der tags zuvor bei ihm gewesen war. Auf seinen Armen trug er ein winziges Püppchen. Das legte er in den Sarg. Es war ein scheußliches Geschöpf, ein richtiges Wichtelweibchen, und beinahe hätte der Tischler laut gelacht, so wenig stimmte die zarte Rosenfarbe zu dem braun verschrumpelten Gesicht. Die Moosmännchen schienen indessen andere Begriffe von Schönheit zu haben. Sie waren alle sehr traurig, und jeder wollte noch einmal die Tote streicheln.
»Sie war mein schönstes Kind«, sagte leise der Wichtelkönig, »und darum soll sie auch gerade so begraben werden wie die Menschen. Nun eil dich aber, die Zeit ist kurz.«
Der kleine Sarg wurde geschlossen. Hansemann grub ein tiefes Loch, stellte ihn da hinein und schüttete die Erde wieder darauf. Die Zwerge stampften sie fest, dass niemand eine Spur fände. Verschwunden war plötzlich die ganze Schar. Nur der König war zurückgeblieben.
»Du darfst dir jetzt etwas wünschen«,
sprach er.
»Ich will mich dir dankbar erweisen.«
»Etwas wünschen?«
Der Tischler fasste seinen Spaten fester.
»Ja, was denn nur in aller Welt? Woher sollte er so geschwind einen vernünftigen Gedanken hernehmen? Er hatte ja unzählige Wünsche, aber welcher war nur der beste und vernünftigste?«
Weißt du gar nichts? Auch nicht für deine Frau?«
fragte das Moosmännchen. Da hob im Dorf die Glocke an 12 zu schlagen.
»Schnell, spute dich, ehe der letzte Schlag verhallt, muss der Wunsch ausgesprochen sein, sonst ist alles vergebens.«
Fort war der Zwerg. Da stand nun der arme Mann, der Angstschweiß brach ihm aus. 4, 5, 6 zählte er. Er konnte ja so viel brauchen.
»Für meine Frau?«
7?
»Ja, wenn sie nur nicht so unordentlich sein wollte. Aber nur nichts voreilig aussprechen.«
8? 9?
»Wenn sie nur ein kleines bisschen ordentlicher wäre. Wie hat er sich heute Morgen erst wieder geärgert, als er seinen Stiefelknecht nicht finden konnte?«
10? 11?
»So wünschte ich, wir säßen in einem gläsernen Häuschen, damit ich immer sehen könnte, wo meine Sachen sind.«
12. Lange hallte der Ton nach in der stillen Nacht. Der Wunsch war ausgesprochen. Und tief seufzend strich sich der Meister über die Stirn. »Na, da hat er gewiss etwas Schönes angerichtet.« Jetzt erst kam ihm die Besinnung zurück und damit das Bewusstsein, dass er einen sehr törichten Wunsch geäußert hatte. Was denn seine Frau nur dazu sagen würde und, ja Himmel, wenn nun sein Häuschen wirklich aus Glas wäre!
Die Beine nahm er unter die Arme und dahin flog er, an nichts denkend als an sein Glashäuschen. Es regnete noch immer ganz leise und fein. Klingling, hörte er schon von Weitem. Und wahrhaftig, da stand sein Haus. Und jedes Mal, wenn ein Tropfen aufs Dach fiel, klang es lustig, Klingling. Es war wirklich ein gläsernes Häuschen. Er konnte nicht mehr weiter, der arme Mann. Er setzte sich auf die gläserne Schwelle, und seine Tränen rieselten mit dem Regen um die Wette, bis er endlich einschlief. Heller, lichter Morgen war's. Die Regenwolken waren verschwunden und die goldene Sonne kam herauf. Erstaunt blieb sie stehen, als sie das Glashaus erblickte. Was war das? Ein Haus, in dessen äußerste Winkel man sehen konnte. Das war interessant. Das musste man sich näher betrachten. Langsam kam Frau Sonne näher. Ihr Auge wurde immer größer, immer lachender. Ei, da war freilich auch mancherlei zu sehen, und Frau Sonne war neugierig. Ungeniert beguckte sie sich das ganze Haus und selbst die Frau, die friedlich schlafend im Bett lag. Da fuhr diese in die Höhe, wie hell es schon war, und wo steckte denn ihr Mann, und ja, wo war sie denn? Die kleine Frau Hansemann rieb sich die Augen, aber alles blieb, wie es war. Über ihr glänzte ein heiterer blauer Himmel. Und draußen vor der Tür saß ihr Mann, ganz deutlich konnte man das sehen. Nun kam Leben in die Frau.
»Hansemann, Hansemann, komm doch herein, hilf, Himmel, wir sind verzaubert!«
Ihr Schreien und Weinen weckte den Mann auf. Der sprang auf und kam ins Zimmer, den Kopf gesenkt und die Schultern hochgezogen.
»Oh, Hansemann, wo bist du nur gewesen? Was in aller Welt ist mit uns vorgegangen?«
weinte das Frauchen.
»Ich kann ja nicht aufstehen, es sieht mir doch jeder zu.«
Dicke Tränen rollten ihre Backen herunter. Hansemann seufzte schwer und, weil er sich auch so unglücklich fühlte, weinte er zur Gesellschaft mit. Endlich zog er sein Taschentuch hervor und trocknete erst sich und dann seiner lieben Frau die Augen.
»Weine nur nicht so sehr«,
bat er.
»Ich will dir ja auch alles erzählen. Ach, hätte ich nur die ganze Geschichte bleiben lassen.«
Ganz still hörte die Frau zu, als er nun von Anfang an alles berichtete. Ihre Tränen versiegten allmählich. Als aber der Mann schwieg, kroch sie tief unter die Decke und sagte,
»Ich bleibe hier liegen. Ich schäme mich halb zu Tode. Mache, was du willst.«
Kein Bitten, kein Flehen half. Sie rührte sich nicht. Und es blieb Hansemann nichts anderes übrig, als selbst den Kaffee zu kochen. Das gab ein Staunen, als die Nachbarn von der Sache erfuhren. Der Bäckerjunge hatte es zuerst gesehen und die Neuigkeit natürlich brühwarm von Haus zu Haus getragen. Von allen Seiten kam's herbeigelaufen, um das Glashaus zu begucken. Wenn aber jemand fragte, wie das gekommen wäre, dann zuckte der Tischler nur die Achseln. Antwort gab er nicht. Die Lästermäuler hatten ihre helle Lust an dem Glashaus. Da konnte man dem lieben Nächsten doch mal so recht in alle Winkel sehen. Schrecklich sah es geradezu aus. In allen Ecken lag dicker Schmutz, und in den Schränken, die auch von Glas waren, lag es wie Kraut und Rüben durcheinander. Jedermann schalt auf die unordentliche Frau. Aber jeder lobte und bedauerte auch den Mann, der so fleißig vom frühen Morgen bis zum späten Abend war. Denn die Frau lag immer im Bett und war nicht zum Aufstehen zu bewegen. Hansemann mühte sich redlich. Er hielt die Wirtschaft in Stand, so gut er konnte, und war tätig in seiner Werkstatt. Kaum konnte er alle Aufträge ausführen. Denn von nah und fern kamen die Leute und bestellten bei ihm die schönsten Sachen. Sah man doch jetzt erst, wie fein und schön er arbeitete. Alles tat er mit fröhlichem Herzen, denn er merkte, dass seine Frau anfing, sich zu schämen. Und darauf freute er sich, denn er hoffte, sie würde nun wohl anfangen, anders zu werden. Und ja, Frau Hansemann schämte sich sehr. Zuerst hatte sie nur gedacht, es kann mich ja jeder sehen, wenn ich aus dem Bett steige. Mit der Zeit aber dachte sie daran gar nicht mehr. Jetzt schämte sie sich, dass alle Welt in ihre Häuslichkeit gucken und sehen konnte, wie schrecklich es darin aussah. Und wie die Scham und Reue immer größer wurde, da bemerkte sie auch, wie blass und vergrämt ihr lieber Mann aussah. Und da kam ihr die Einsicht, dass er es sicher nicht mehr lange aushalten würde, die Wirtschaft und seine eigene Arbeit zu besorgen. Das griff ihr gewaltig ans Herz. Eines Morgens, ganz früh, ehe es dämmerte, sprang sie aus dem Bett, wusch und kämmte sich blitzblank, und dann ging's ans reine Machen und Aufräumen. Immer fröhlicher wurde sie, je sauberer und netter es ringsumher ausschaute. Schließlich sang sie gar ein fröhliches Liedchen. Darüber wachte der Mann auf. Sprachlos blieb er liegen und starrte seine Frau an. Kaum merkte die, dass er wach war, kam sie an sein Bett gelaufen und kniete bei ihm nieder. Lachend und weinend streichelte sie ihn.
»Oh, Hansemann, kannst du mir verzeihen? Es soll jetzt gewiss anders werden bei uns. Wenn wir denn schon mal in einem gläsernen Häuschen wohnen müssen, dann soll es aber auch von innen und außen blinken, dass jeder getrost hineinsehen kann.«
Diesmal wusste der Tischler, dass es seiner kleinen Frau ernst war mit ihrem Vorsatz. Jauchzend zog er sie an sich und küsste sie, unbekümmert darum, dass draußen der Milchmann vorbeikam und alles sah. Und von nun an war das Glashaus wirklich ein Schmuckkästchen. Es gab kein Winkelchen, das die lieben Nächsten nicht hätten sehen können. Und wie die beiden lebten und was sie kochten, das konnte auch jeder sehen. So ist es geblieben bis zum heutigen Tag. Ja, wohnen die beiden denn immer noch in dem gläsernen Häuschen? Sicherlich. Wer's nicht glaubt, der mag selbst hingehen und sich's ansehen. Es ist gar nicht weit vom Sieben-Eichen-Platz. Ein Schelmenmärchen. Vor Zeiten lebte einmal ein junger, derber Bauer, der keinen größeren Herzenswunsch hatte, als ein Kavalier zu werden und eine Prinzessin zur Frau zu bekommen. Wenn er seine Schweine zum Verkauf in die Stadt trieb und dabei in Samt und Seide gekleidete Herren sah, wie sie hoch zu Ross oder in prächtigen Fuhrwerken stolz an ihm vorüberritten und vorüberfuhren, fraß ihm der Neid fast das Herz ab. Und er dachte hin und her, auf welche Weise er's ihnen wohl gleich tun könne. Aber er war arm, hatte nur ein kleines Häuschen mit wenig Ackerland und zur Ausführung seiner törichten Wünsche war nicht die geringste Aussicht vorhanden. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn dieses Verlangen. Und oft sah er sich selbst mit Federhut und Spitzenkrage am Hofe des Königs einherstolzieren. Und da gab es morgens ein übles Erwachen, wenn solch schöne Bilder in eitel Nebel und Dunst zerflossen. Dann ging er tagsüber einher wie einer, dem der Hagel sein Weizenfeld zerschlagen, schnauzte jeden an, der ihm in den Weg kam, und zermarterte sein armes Hirn mit Gedanken, wie er wohl zu dem nötigen Gelde kommen könne. War dies doch das Einzige, was ihm, seiner Ansicht nach, dazu fehlte, einer der feinsten Kavaliere zu werden. Seine Nachbarn, denen er manchmal sein Herz auszuschütten pflegte, wollten sich totlachen über sein närrisches Sehen, spotteten über ihn, wo sie nur konnten, und sagten mit Lachen, »Wenn der Esel die Laute schlägt, ist er noch lange kein Künstler.« Aber das half alles nichts. Als er nun eines Tages wieder mürrisch und verdrossen hinter seinem Pfluge einherging und der schönen Gotteswelt auch nicht den geringsten Blick schenkte, hörte er plötzlich, wie die Pflugschar mit Klirren an einen Gegenstand stieß. Und da er sich fluchend bückte, um den vermaledeiten Stein aus dem Wege zu räumen, gewahrte er einen angerosteten, großen, eisernen Topf im Erdenreich. Der war so schwer, dass er ihn kaum heben konnte. Und als er den Deckel lüftete, da, wer beschreibt seinen freudigen Schreck, fiel ihm die Pfeife aus dem Munde und die Beine begannen ihm zu zittern. Bis an den Rand war der Topf mit Dukaten gefüllt, die so neu und blank aussahen, als kämen sie eben aus des Kaisers Schatzkammer. Bald jedoch erholte sich das Bäuerlein, das sich so unvermutet vor das Ziel seiner Herzenswünsche gestellt sah. Er schlug einen Purzelbaum vor Vergnügen und brachte dann seinen Schatz in sicheren Gewahrsam. Anderen Tages füllte er sich die Taschen mit den blinkenden Goldfüchsen und ging in die Stadt, wo er sich gleich die vornehmsten Läden aussuchte.
»Hallo, Herr Kaufmann«, schrie er, »nun rückt mal heraus mit dem Feinsten, was ihr habt und was zum Anzug eines vornehmen Kavaliers gehört. Nichts soll mir zu teuer sein, und das Beste werde ich gerade gut genug finden.«
Dabei warf er eine Handvoll Dukaten auf den Tisch, damit der Kaufmann gleich wisse, woran er sei, und nicht am Ende denke, es mit einem Aufschneider und Hungerleider zu tun zu haben. Und nun ward herbeigeschleppt, was es nur Kostbares gab. Seidenzeug aus Lyon, Spitzen aus Brabant, Samtgewebe aus Persien und tausenderlei andere Dinge, wie sich nur ein vollendeter Galan wünschen kann. Der Kaufmann, der sich auf seine Leute verstand, merkte bald, was die Glocke geschlagen hatte, war mit seinem Rat hilfreich zur Hand und bald waren Anzüge ausgewählt, deren sich kein König zu schämen brauchte. Wie sich unser Bauer nun in dem großen Pfeilerspiegel neu ausstaffiert betrachtete, wollte er kaum glauben, es blicke aus dem Glase derselbe Mensch ihm entgegen, der gestern noch hinter dem Pfluge hergegangen war. So stattlich präsentierte er sich in dem violetten Samtwams mit den Goldstickereien und dem Hut mit dem wallenden Federbusch.
»Bei allen Heiligen«, sagte der schlaue Kaufmann voller heuchelter Bewunderung, »wenn ihr nicht einem Prinzen von Geblüt gleichsteht, will ich mich hängen lassen. Eine Fürstin muss zumindestens eure Frau werden.«
Der Bauer blinzelte ihn wohlgelaunt von der Seite an und entgegnete mit überlegenem Lächeln,
»Ein bisschen höher hinauf, guter Freund, würde mir besser zu Gesicht stehen.« »Oh, freilich, freilich«,
beeilte sich der Handelsmann zu antworten.
»Unsere Königstochter wäre eurer gerade würdig. Aber...«
»Aber? Was soll's mit dem Aber?«
forschte der neugebackene Kavalier misstrauisch.
»Einen feineren und reicheren Gemahl findet sie eben nicht. Habt ihr mir nicht selbst vor wenigen Minuten noch versichert, ein solch kostbarer Zobel, wie er meinen Mantel ziert, sei nicht einmal im Besitz des Königs?«
»Ja, das stimmt schon, werter Herr. Und doch?«
Hier kraute sich der Kaufmann vor Verlegenheit hinter den Ohren.
»Ich weiß nicht, wie ich's gleich sagen soll. Seht, nun, ihr wisst doch, mit den Kavalieren ist's wie mit den Blumen. Je kostbarer, je seltener einer ist, desto feiner ist der Duft, der ihn umgibt. Nun hat unsere Prinzessin eine so feine Nase, dass sie es sofort herausriecht, mit wem sie es zu tun hat. Und einen Herzog von einem Grafen auf 10 Schritt unterscheidet. Der Bauerngeruch aber sei ihr ganz besonders zuwider, erzählt man. Sie wittere ihn schon aus der Ferne und sei hochmütig wie eine echte Prinzessin.«
»Was ihr sagt«,
hob das Bäuerlein etwas kleinlaut an,
»lässt sich dagegen nichts tun? Gibt es kein Mittel, keine Arznei, sich von diesem bösen Duft zu befreien?«
»Oh, gewiss.«
Und der Kaufmann lächelte geheimnisvoll.
»Man braucht nur, Dr. Abatus in der Stadt Mellesund aufzusuchen. Der repariert's.«
Da verließ ihn mit einem Dank für die gütige Auskunft der Bauer, kaufte sich einen stark knochigen Gaul, füllte sich abermals alle Taschen mit Dukaten, er fragte sich die Lage der Stadt Mellesund und machte sich auf den Weg zu Dr. Artabatus. Nachdem er 3 Tage und 3 Nächte geritten war, erreichte er die gesuchte Stadt, deren Türme und Zinnen ihm schon von Weitem in der aufgehenden Sonne entgegenfunkelten. Er ließ sich von einem Knaben bis an das Haus des Doktors Artabatus führen, denn dessen Name war bekannt bei Alt und Jung, und bat um Einlass. Vor einem Herdfeuer stehend, auf dem soeben mein neues Lebenselixier brodelte, empfing ihn der berühmte Mann. Mit seinen düsteren Augen sah er ihn eine Weile forschend an, als wollte er bis auf den Grund seiner Seele lesen. Und da das Bäuerlein sein Anliegen in schön klingenden Redensarten vorzubringen suchte, unterbrach er ihn barsch und sagte ohne Federlesen:
»Spar deine Worte! Nur ein Stümper hört die Leidensgeschichte seines Patienten. Ich weiß, was dir fehlt. Du möchtest aus einem Bauern einen Kavalier machen. Versteh's auch, denn so taugst du freilich noch nicht dazu. Gemacht kann's werden, aber die Sache kostet Geld.«
Der Bauer schüttete, ohne ein Wort zu sagen, den Inhalt seiner Taschen auf den Tisch, und als der gelehrte Herr das gleißende Häuflein vor sich sah, nickte er befriedigt, strich es ein und sprach:
»Das langt, und merke nun auf, was ich dir sage. Ihr Bauern habt ein dickflüssig, ungesundes Blut, das träge seines Weges rollt und deshalb zu allen feinen Gedanken, zierlichen Redensarten, liebenswürdigen Manieren, wie sie in Schlössern und auf Edelhöfen zu Hause sind, gänzlich ungeeignet ist. Auch fehlt die Würze, die Süße, der Duft. Du musst deshalb in einer süßen Tunke umgekocht werden. Die wohlzubereitete Flüssigkeit muß durch die Poren deiner Haut dringen und eine völlige Änderung deiner Säfte herbeiführen. Die Kur ist, von der Hand eines Meisters geleitet, ohne Gefahr. Halte dich bereit, ich rüste dir sogleich das Nötige.«
Er rief nach seinen Handlangern, ließ einen riesengroßen Kessel über den Kochherd seiner Studierstube stellen und wohlgesiegelte Flaschen, Töpfe, Kruken mit Inschriften in chinesischen Lettern sowie seltsam verschnürte Packen, von denen einzelne mit einem Totenkopf beklebt waren, wurden hereingebracht. Dann entließ er seine Heilgehilfen und ging an die Zubereitung des wunderkräftigen Wassers.
»Dies hier ist Honig vom Berge Hymettos in Griechenland«, sagte er und schüttete den Inhalt eines großen Topfes in den Kessel. »Das gibt die Süße und ist das Fundament, auf dem sich alles gründet und aufbaut. Dies hier sind Lakritzstängelein, dies Süßholz geraspelt, so der Zunge eine liebliche Gelenkigkeit zu anmutiger Rede verleiht. Hier Fenchel, Anis und Ambra, die dem Geist Kraft und Zartheit mitteilen. Hier Gewürznägel, Zimt und Rohrzucker, die den Gelenken zierliche Bewegungen geben. Und die Büchse dort, gestempelt mit dem Siegel des Kaisers von China, enthält das Köstlichste, die Krone des Ganzen. Zibet, Moschus und Lavendel. Das, in der richtigen Mischung, erteilt dir den Duft des Kavaliers und vertreibt jeglichen Bauerngeruch auf ewige Zeiten.«
Dem Bäuerlein wirbelte bei all den fremden Namen der Kopf, und staunend schaute er den Hantierungen des Weisen zu, während ein bläulicher Dampf dem Kessel entstieg und das Gemach mit allen Wohlgerüchen Arabiens erfüllte. Endlich war alles bereit, wie sich's gehörte, und Dr. Artabatus befahl dem Bauern, die Gewänder abzulegen und in den Kessel zu steigen. Ins Feuer aber warf er noch ein paar mächtige Scheite, dass die Funken wie kleine Sterne in die Höhe stoben.
»So«, sagte er, »jetzt bleibst du so lange darin sitzen, bis du es merkst, wie dich die Süße langsam durchdringt, wie sie die Blutbahn hinaufsteigt und solange du die Hitze vertragen kannst. Merk auf, je länger, je besser, denn bleibt auch nur etwas der alten, bösen Bauernsäfte zurück, so gerät die Süße in Gärung, wird herb und ranzig, und die Kur bleibt ohne gewünschten Erfolg.«
Pustend und schwitzend saß der angehende Kavalier in der Flüssigkeit, die mit jeder Sekunde heißer und heißer wurde. Er japste nach Luft, wenn ihn die Dämpfe umqualmten, ihm beißend in Auge und Nase fuhren, ihm den Atem raubten und wähnte nicht anders, als das sein letztes Stündlein geschlagen habe.
»Halte aus«, tröstete der Arzt. »Halte aus! Es kämpfen jetzt die Geister der Heilskräfte mit den unreinen Geistern, so die im Geblüt sitzen. Es kämpft die Süße mit dem Sauren. Jetzt rückt Ziebet vor, jetzt schwingt Ambra das Schwert und dort naht Lavendel und bringt uns den Sieg.«
Endlich, da es dem Bauern schien, er habe seinen letzten Atemzug getan, winkte Atabatus mit feierlicher Miene.
»Es ist genug.«
Halb tot entstieg das Bäuerlein der süßen Wundertunke und schwur bei sich, diese Kur zum zweiten Male nie mehr über sich ergehen zu lassen. Doch schon in Bälde erholte er sich. Die Kräfte kehrten schnell zurück und schmunzelnd schaute der Meister auf sein gelungenes Werk.
»Kehre heim, mein Sohn. Atabatus hat sich ein neues Lorbeerreis in seinen Ehrenkranz geflochten. Seit langem ist kein vollendeterer Kavalier aus seiner Werkstatt hervorgegangen.«
Fröhlich verließ der Bauer das Haus. Er stand sich gleich ein edles arabisches Ross, rüstete es stattlich aus mit purpurnen Schabracken und goldenen Steigbügeln und ritt aus den Toren der Stadt Melesund den kürzesten Weg in raschem Trabe der Königsburg zu. Als er nun vor dem Portale des herrlichen Schlosses hielt, eilten ihm geschäftige Diener entgegen. Der eine hielt ihm die Bügel, der zweite breitete kostbare Teppiche vor seine Füße und der dritte führte ihn die Treppe hinauf in den Thronsaal, wo soeben der König und seine Tochter Hof hielten. Denn man glaubte nicht anders, als dass zu den vielen Prinzen und Königssöhnen, die sich um die Hand der Prinzessin Murmula bewarben, ein neuer hinzugekommen sei. Da saß nun unter rotsamtenem Baldachin auf seinem Thron der König mit Zepter und Reichsapfel in den Händen. Und neben ihm die Prinzessin Murmula. Ach, war die schön! In ihren schwarzen Haaren glänzten Diamanten und Perlen. Und ihr Gewand war mit silbernen Sternlein bestickt, die funkelten wie die Sterne am blauen Nachthimmel. Weil sie aber gar so hochmütig war und das Näschen immer steil in die Luft trug, musste Tag und Nacht jemand einen Schirm über sie halten, damit es ihr nicht in die Nase regne. Nur ein ganz klein wenig zog sie den Schnabel und schnupperte nach rechts und nach links, als der fremde Kavalier vor sie hintrat. Doch sie roch nichts, weil Meister Arabatus seine Sache verstanden hatte. In zierlichen, wohlgesetzten Worten, denn die Lakritzstängel und das geraspelte Süßholz taten ihre Wirkung, trug nun der Bauer sein Anliegen vor. Wie er weit her sei, wie er von der Schönheit der Prinzessin gehört und nur noch den einen Wunsch habe, sie als sein ehelich Gemahl in die Arme zu schließen. Nicht ungern begann die Schöne, seiner Rede zu lauschen, denn er sah gar stattlich aus, hatte Saft und Kraft in sich und überragte manch blasses Prinzlein um Haupteslänge. Ja, aber nun geschah etwas Unvorhergesehenes. Ein Jucken kam dem Bauernsohn an. Und ehe er sich dessen versah, kratzte er sich kräftig und tüchtig, so wie es daheim gewohnt war. Da schnellte das Näschen der Prinzessin Murmula wieder blitzschnell in die Luft.
»Päh«,
sagte sie,
»Bauer, bleibt Bauer!«
Und hochmütiger denn je schaute sie zur Seite und hatte auch nicht einen Blick mehr für den Erkannten. Dem aber war zumut, als hätte man einen Kübel eiskalten Wassers über ihm ausgeschüttet. denn ihm wäre nie auch im Traum nur der Einfall gekommen, man kratze sich an Königshöfen nicht, wenn irgendwo ein Jucken oder Stechen sich spüren ließe. Kleinlaut schlich er aus dem Saal, von 100 spöttischen und schadenfrohen Augen begleitet. Und still ritt er davon, seinem Pferde den Weg überlassend, Verzweiflung im Herzen. Wohl 1000 Male verwünschte er im Geiste den Dr. Atabatus und wusste nicht aus, noch ein. Denn das stand fest in ihm, dass er sterben müsse, wenn er Prinzessin Murmula nicht erwerben könne. Er ritt und ritt, 5 Tage und 5 Nächte und kam endlich in die Stadt Berrefast. Wie er nun so in Gedanken die Hauptstraße hinabtrabte, weder auf die Paläste zur Rechten und Linken, noch auf die Menschen, die die Bürgersteige füllten, ein Auge warf, sah plötzlich ein Gefährt mit 6 schneeweißen, rotgezäumten Mauleseln. In dem Wagen saß ein Mann mit seinem langen weißen Bart, und sein schwarzer Talar war mit seltsam geheimnisvollen Zeichen besetzt. Da die Menge ihn gewahrte, entstand ein großer Auflauf. Mützen flogen in die Höhe, Tücher wurden geschwenkt, und aus 1000 Kehlen erscholl der begeisterte Ruf: »Heil dem Magister Perpendiculus, dem Stolz von Berrefast!« Unser Betrübter erwachte aus seinem Geträume und fragte den ersten Besten: »Sagt an, guter Freund, was hat es mit diesem Magister Perpendiculus auf sich?«
»Ei«,
entgegnete der und maß ihn ein wenig verächtlich,
»ihr seid wohl vom Munde gefallen, dass ihr nichts von dem wisst, was der ganzen Welt bekannt ist. Meister Perpendiculus ist der weiseste Arzt der Erde, und Berrefast ist stolz darauf, ihn zu besitzen. Es ist keine Krankheit des Leibes und der Seele, die seiner Kunst widerstände. Man erzählt, dass Geister ihm gehorchen, dass er Tote erwecke und schon manchen Strohkopf mit Weisheit gefüllt habe. Seht jenes Haus dort, mit den 6 erzenen Säulen und dem Tor aus schwarzem Onyx. Das ist der Wohnsitz des Magisters Perpendiculus, und habt ihr was, so euch das Herz bedrückt, vertraut's ihm an. Er schafft Rat.«
Eine kleine Weile nachher klopfte das Bäuerlein an die Onyxpforte, die einen dumpfen Klang abgab, und begehrte, vor dem Mann, der ihm öffnete, zu dem Magister geführt zu werden. In einem fremdartig ausstaffierten Gemach, durch dessen bunte Scheiben das Tageslicht nur spärlich und gedämpft hereinquoll, saß der weise Meister vor einem Pergamentband, auf dessen roten Blättern in Goldschrift Mittel gegen jegliches Gebrechen geschrieben standen. Und er blickte erst auf, als der, der so seines Rates und seiner Hilfe bedurfte, vor ihm stand. Niedergeschlagen berichtete der verunglückte Kavalier, wie sich alles zugetragen, wie trotz der süßen Abkochung des Doktors Artabatus die Prinzessin den Bauerngeruch gespürt und wie er sich ein Leid antun müsse, wenn Magister Perpendiculus keinen Ausweg ersinne. Als er den Namen Atabatus gehört, war ein verächtliches Lächeln über sein Gesicht gegangen. Und nun hob er an:
»Eure Sache steht so schlimm nicht, zumal euch euer guter Stern vor die richtige Schmiede geführt hat. Fern sei es von mir, auch nur ein nachteiliges Wort über die Kunst meines Kollegen zu sagen, denn das ist unter uns Ärzten nicht Brauch. Allein das eine kann ich nicht verhehlen, seine Methode ist gänzlich veraltet. Wer heutzutage noch sein Vertrauen auf die Mischung verschiedener Stoffe setzt, ist ein Esel.«
Seit den Zeiten meines Lehrers, des großen Paracelsus, hat man für die Heilweise des Hippokratus, der Atabatus blind ergeben ist, nur noch ein mitleidiges Lachen übrig. Sauer müsst ihr gekocht werden, sauer, lieber Freund. Eine wohltuende Säure muß eurem übergesunden Bauernblut zugeführt werden, ohne jeglichen Zusatz, ohne jegliches Gewürz. Seht, Fürsten, Königen, Kaisern hat diese meine Hand zur Ader gelassen, und es ist mir noch kein Tröpfchen Kavaliersblut vorgekommen, das nicht säuerlich gedunstet hätte. Freilich, die rechte Säure muß es sein, daran liegt's. Darin besteht das Geheimnis. Und ein erklecklich Sümmchen werdet ihr hergeben müssen, aber für was ist was. Der Bauer schüttelte ohne weiteres den Inhalt sämtlicher Taschen in ein Mäßchen, das ihm der Magister vorhielt und indem er sein Honorar einzuheimsen pflegte. Perpendiculus rüttelte es ordentlich fest, und da es bis an den Rand gefüllt war, sprach er, »Es fehlt noch um eines Strohhalms Breite an dem üblichen. Ich will's aber auch dafür tun, da mein Herz nicht am Gewinn hängt.« Dann führte er seinen Patienten in ein kellerartiges Gelass, wo unter einem geräumigen silbernen Kessel eine blaue Flamme kochte. Hieß ihn, sich in das darin befindliche Wasser setzen und zog aus dem faltigen Gewande ein Kristallgläslein, in dem eine helle Flüssigkeit blinkte, und goss nur wenige Tropfen in den Kessel. Alsbald fing das Wasser an, sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, und ein saurer Dunst stieg aus ihm auf, während der Magister mit einem Blasebalg das Feuer zu hellerem Glühen anzutreiben begann. »Auf der höchsten Spitze des Himalaya wächst in einer Felsenspalte das Kraut«, sagte er, »das Kraut, mit dem der Vogel Phönix sein Nest auszufüttern pflegt. Aus diesem Kraut wird vermöge kunstreicher Destillation diese Säure, so euch Not tut, gewonnen.« Der arme Schelm im Wasser aber fing an, ganz entsetzliche Gesichter zu schneiden. Denn prickelnd und ätzend fühlte er die Säure in die Adern dringen. Der Atem ward ihm fast genommen, und das Wasser erhitzte sich blitzschnell und schäumte fast über den Rand des Behälters. Je ärger er aber stöhnte und litt, desto vergnüglicher wurde der große Meister. »Oh, fürtrefflich, fürtrefflich«, jubelte er und schlug sich mit der Hand an die Seite. »Die Kur schlägt an. Spürt ihr's, wie all das böse Gewürz, die lächerliche Süßigkeit meines Genossen euch in blauen Wolken verlässt und wirbelnd zum Schornstein hinausführt? Merkt ihr's, wie die Krallen der Säure sich in die Ziehbettkatze schlagen und wie sie die letzte Spur des Ambra vernichten?«
»Lasst es genug sein, Perle der Wissenschaft«, jammerte der im silbernen Kessel. »Ich glaube, es genügt. Ein bös Brausen hab ich in den Ohren, Feuerfunken tanzen mir vor den Augen und alle Gedanken mischen sich mir zu wirrem Knäuel. Ich überstehe die Kur nicht. Ein Entseelten fischt ihr aus eurer Brühe.«
Doch der Magister drückte ihn mit dem goldenen Schaumlöffel, der ihm wie ein Schwert zur Seite hing, noch tiefer in die Flüssigkeit, häufte ihm den weißen Schaum übers Haupt, also dass er kein Glied mehr rühren konnte, und seine Seele den Heiligen befahl. Dann hob er ihn mit einem Ruck aus der Säure, und es dauerte nicht lange, da kehrten die Lebensgeister des Armen in doppelter Frische wieder. Neue Kraft durchglühte ihn, und als Magister Perpendiculus ihm nun einen Silberspiegel vorhielt, musste er zugeben, die Kur habe angeschlagen, das Mittel sein Zweck erreicht. So vornehm sah er aus, als reichte er mit seinen Ahnen bis in die graueste Zeit zurück. Da sich das Onyx-Tor wieder hinter ihm schloss, ritt er Spornstreichs heim, füllte sich alle Taschen abermals mit blanken Goldstücken, warb ein stattliches Gefolge, das ihn an den Königshof begleiten sollte, und machte sich von Neuem auf, um die Hand der Prinzessin Murmula zu werben. Und es war wieder wie das erste Mal. Als er vor dem Portal des Schlosses hielt, eilten ihm die Diener entgegen. Der erste hielt ihm den Bügel, der zweite breitete Teppiche unter seine Füße und der dritte geleitete ihn die marmornen Treppen hinauf. Untereinander aber flüsterten sie, »Das ist sicher der erwartete Prinz aus Mauretanien, dem die 7 goldenen Schlösser gehören und dessen Schatzkammern bis an die Decke mit Kostbarkeiten gefüllt sind.« Im Thronsaal warteten schon viele Prinzen und Königssöhne aus nah und fern auf das Erscheinen der Prinzessin. Die standen zu beiden Seiten des Thrones, auf dass die Königstochter sich den schönsten erwähle. Und zu den stattlichsten gehörte nun auch unser Bauer. Endlich ertönten Fanfaren und Trompeten. Die Doppelvorhänge einer Tür wurden zurückgeschlagen und in glanzvollem Zuge nahte der König und neben ihm die Prinzessin. Die aber war heute noch 1000-mal schöner als das erste Mal. In ihren schwarzen Haaren trug sie eine funkelnde Krone, und ihr weißes Kleid war mit Rosen bestickt, aus deren Kelchen die herrlichsten Diamanten blitzten. Nur das Näschen trug sie so hoch wie immer. Doch schnupperte sie nicht einmal. Denn Magister Perpendiculus hatte selbst das letzte Stäubchen jenes Geruchs, der ihr so zuwider war, in seiner Säure getötet. Der Bauer aber dachte bei sich, »Wenn ich dich heute nicht gewinne, du holdseligste der Sterblichen, so wäre es mir besser, nicht auf der Welt zu sein.« Vor der Prinzessin hüpfte in munteren Sprüngen ihr Windspiel, lief von einem zum anderen, ließ sich von diesem glätten und von jenem und setzte sich endlich dicht vor den Bauer. Wie der aber den Hund sah, fiel ihm seine Jugend ein. Da war es sein liebstes Vergnügen gewesen, den Katzen in den Schwanz zu kneifen, und wenn sie dann miauend und fauchend davongefahren waren, hatte er sich den Magen gehalten vor Lachen. An keinem Hunde aber war er vorübergegangen, ohne ihm auf den Schwanz zu treten, und hatte immer seine helle Freude daran gehabt, wenn sie heulend das Weite suchten. Und wie er so darüber sann und sann, vergaß er Königskind und Hofburg, Glanz und Umgebung, hob langsam den Fuß und trat dem königlichen Hunde nachdrücklich auf den Schwanz. Das Hündchen, so böser Handlung ungewohnt, hob ein Gequiek an, als hätte sich's auf heißes Eisen gesetzt, kniff den Schwanz ein und raste davon wie vor dem Leibhaftigen, vor dem Oberhofmeister zwischen die Beine, dass er schier zu Fall kam und erfüllte den ganzen Saal mit seinem Geheul. Da richtete sich das Näschen der Prinzessin Murmula fast kerzengerade in die Höhe. Und sie sprach, dass es durch den ganzen Raum klang.
»Päh! Bauer, bleib Bauer! Koch ihn süß oder sauer!«
Sie winkte einem Königssohn und reichte ihm die Hand hin, zum Zeichen, dass sie ihn zum Gemahl erwähle. Wie ein Donnerschlag jedoch traf ihre Rede den zum zweiten Mal Erkannten. Ehe noch jemand recht zur Besinnung kam, hatte er den Saal verlassen, riss sein Pferd aus dem Stall, und der Hufschlag seines Rosses klang laut und dröhnend, da er über die Zugbrücke in wildem Rasen davonjagte. Viele Tage ritt er kreuz und quer durch die Welt, ohne selbst zu wissen, wohin. Sein edles Ross, solcher Anstrengung ungewohnt, ward lahm und steif, und endlich, da es nicht weiter konnte, stieg er ab, überließ es auf einer fetten grünen Wiese seinem Schicksal und ging nun zu Fuß weiter. Bitternis, Groll und Verzweiflung im Herzen. Manchen Tag noch wanderte er auf staubigen Straßen dahin, bis ihn der Zufall in seine eigene Heimat führte. Als er in einen Forst kam, hinter dem nur eine Tagesreise entfernt seine Hütte lag, lagerte er sich neben einem Quell, um Gesicht und Hände mit dem kühlenden Nass zu netzen. Lange Zeit saß er da in trüben Gedenken seines beklagenswerten Geschicks, als ein runzeliges Mütterlein des Weges kam, das im Wald nach Pilzen gesucht hatte.
»Gott, zum Gruß, schmucker Knabe«,
redete sie ihn an.
»Was schaust du so da rein, als stünde keine Sonne am Himmel, als singe kein Vöglein im Walde? Ah, solch sauertöpfisch Wesen kleidet kein Geschöpf Gottes.«
Und das Mütterchen setzte sich zu ihm. Da fasste er sich ein Herz, weil ihm so sterbensübel zumute war, und er keine Seele hatte, der sein unselig Geschick berichten konnte. Und er erzählte der alten Haarklein, was sich alles mit ihm zugetragen hatte. Da geendet, lächelte das Mütterchen und sprach,
»Ein Einfallspinsel bist du. Durch deine dicke Schwarte sei all das Süße und Saure gegangen, was dir die klugen Doktoren vorgefabelt. Nichts kann aus dem Menschen kommen, so es nicht in ihm ist. Ein freundliches Herz, dazu unmerkliche Leitung, zarte und feine Zurechtweisung in Kindertagen, wie sie eine liebende Mutter dem eigenen Blut zukommen lässt. Das verleiht einem jene schöne Farbe herkömmlicher guter Sitte, die den Menschen zum Kavalier macht. Ein Tölpel bleibt ein Tölpel, in jedem Stande.«
Damit erhob sie sich, nickte ihm zu und humpelte von dann. Dem Bäuerlein war zumute, als hätte der Himmel selber ihn getröstet. Eilends schritt er fürbaß, und froh klopfte ihm das Herz, als er sein heimatlich Dach bei sinkender Sonne erreichte. Auf dem Boden seines eisernen Kessels fand sich noch gerade eine Handvoll Dukaten, die dazu ausreichten, ein neues Leben zu beginnen. Das geschah. Und zufrieden sitzt er noch heutigen Tags dort, wo er saß, als wir diese Geschichte begannen.